Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.
Amen.
Hört das Wort Heiliger Schrift aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther im 14. Kapitel. Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Wenn sie aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein und er würde von allen geprüft und von allen überführt, was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar und so würde er niederfallen auf seinem Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Ja, segnendes Wort an uns alle. Liebe Gemeinde, was nimmt ein kirchendistanzierter Mensch wahr, wenn er unseren Gottesdienst besucht? Paulus legt diese Frage der Gemeinde in Korinth vor und sie ist aktuell bis heute. Damals wie heute kommen Menschen in Gottesdienste, die mit Kirche nicht so richtig viel am Hut haben. Was erleben sie dort? Was erfahren sie? Was nehmen sie mit? Und erreicht sie, was wir hier tun? Der Apostel Paulus schaut sich den Gottesdienst der Gemeinde in Korinth genau an. Und zunächst einmal stellt er fest, vielfältig ist der Gottesdienst. Gabenorientiert, lebendig, mitreißend, unkonventionell. Paulus untersucht das alles sehr genau, beurteilt dann allerdings ihre Treffen kritisch. Sein Beurteilungskriterium ist dabei denkbar einfach. Gut ist im Gottesdienst, so Paulus, was die Gemeinde erbaut, ermahnt und tröstet. Gut ist, was uns erbaut, ermahnt und tröstet. Sein Blick fällt dabei auf zwei Besonderheiten der Gottesdienste in Korinth. Die Zungenrede und die prophetische Rede. Zungenrede oder Sprachengebet wird heute in einigen charismatischen Gottesdiensten praktiziert. Das kann unterschiedliche Formen annehmen. Ich habe das beim Besuch verschiedener charismatischer Gemeinden so erlebt. Nach einer Zeit der Anbetung und des Lobpreises, bei denen vertonte Psalmen mit erhobenen Händen 8 bis 10 Mal hintereinander gesungen werden, wird die Musik zurückhaltender. Und manche Gottesdienstbesucher bewegen ihre Lippen und reden, summen, singen in verschiedenen Sprachen. Einiges klingt skandinavisch, anderes arabisch oder asiatisch. Ob das dann tatsächlich richtige Sprachen sind, das vermag ich nicht zu sagen. Diese Sprachengebete dauern dann zwischen 5 bis 10 Minuten. Dann geht der Gottesdienst weiter mit einem gemeinsamen Lied. Eine Übersetzung dieses Sprachengesangs habe ich bei den Gottesdiensten, die ich besucht habe, bisher noch nicht erlebt. Wie die Christen damals in Korinth Gottesdienste gefeiert haben, das wissen wir nicht so ganz genau. Audio- oder Videoaufnahmen liegen uns natürlich nicht vor, schön wär's. Auf alle Fälle gab es Zungenrede, das sagt Paulus, also das Beten in einer anderen, den Sprechern und den Zuhörern, unverständlichen Sprache, oft gleichzeitig und durcheinander. Bei den Korinthern war die Gabe der Zungenrede hoch im Kurs. Für sie galt sie als besonderer Erweis des Heiligen Geistes. Aufgrund seines Beurteilungskriteriums, wir erinnern uns, gut ist, was die Gemeinde erbaut, ermahnt und tröstet, durchleuchtet Paulus die Wirkung der Zungenrede und kommt zum Schluss: Für die Feier des gemeinsamen Gottesdienstes ist diese Geistesgabe ungeeignet. denn sie erbaut höchstens denjenigen, der in Zungen redet. Wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Ohne dass sie übersetzt wird, nützt die Zungenrede der Gemeinde nichts. Und weil sie unverständlich ist, sollte sie auch nicht überbewertet werden, zumal sehr schwer feststellbar ist, was da überhaupt gesagt wird, sprich, welcher Geist hier überhaupt wirkt. Viel wichtiger für die Gemeinde ist die klare, verständliche und gedanklich nachvollziehbare Sprache. Paulus nennt sie prophetische Rede. Und er beschreibt sie inhaltlich folgendermaßen. Erstens, wer prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Das heißt ja, die Gottesdienstbesucher können mit dem, was da gesagt wird, wirklich etwas anfangen. Es hilft ihnen in ihrem Glauben und in ihrem Leben weiter. Gottes Wort wird ganz konkret. Zweitens stellt Paulus fest, prophetische Rede prüft den Menschen und überführt, was in seinem Herzen verborgen ist, damit er Gott anbeten und bekennen kann. Das habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt. Die Erfahrung, von Gottes Wort direkt getroffen worden zu sein. Im Gottesdienst zum Beispiel bei einer Predigt, da sitzt du da und denkst, heute redet er da vorne eigentlich nur für mich. Der redet genau in mein Leben. Der sagt genau das, was mich gerade bewegt. Und das hilft mir ungemein. Und dann denkst du, okay, das ist nicht der Pastor, der das jetzt gerade sagt, sondern das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Gott spricht zu mir. Gottes Geist wirkt. Und drittens, prophetische Rede stellt immer Christus in den Mittelpunkt. Unser Blick soll von uns weggehen hin zu ihm. Er soll groß werden in unserem Leben. Ihm sollen wir erkennen und als Herrn beten. Gut ist im Gottesdienst, was uns aufbaut, ermahnt und tröstet. Nach diesem Kriterium ist klar, dass die Zungenrede als Element des gemeinsamen Gottesdienstes nicht so gut abschneidet. Paulus legt noch einen drauf, macht gewissermaßen die Nagelprobe. Was würde denn ein kirchendistanzierter Mensch, ein Ungläubiger oder Unkundiger, wie er sie nennt, was würde der denn sagen, wenn er in eurem Gottesdienst in Korinth kommt und alle mit unverständlichen Sprachen reden? Der würde doch denken, ihr seid nicht mehr bei Trost. Wenn ihr aber alle prophetisch reden würdet, also verständlich und klar von Gottes Geist getragen, dann würde sein Herz getroffen und er könnte zu Gott umkehren und könnte ihn preisen. Ihr merkt schon, unsere Gottesdienstsituation heute ist komplett anders als die damals in Korinth. Im Vergleich zu sogenannten charismatischen Gottesdiensten geht es bei uns ja ziemlich geordnet und ruhig zu. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, müssen wir uns immer wieder die Frage von Paulus stellen. Was nimmt ein kirchendistanzierter Mensch wahr, wenn er in unsere Gottesdienste kommt? Mit vielen Gästen unterhalte ich mich nach dem Gottesdienst. Und manche erzählen dann, wie sie unsere Feier erlebt haben. Und die Antworten sind dann sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, in welcher geistlichen Situation sich der Besucher gerade befindet oder die Besucherin und je nachdem, wie diese Menschen kirchlich sozialisiert sind. Aber ich höre dann schon immer wieder, dass der Gottesdienstablauf kirchendistanzierte Menschen etwas überfordert, zumindest wenn sie das erste oder das zweite Mal da sind. Das Gesangbuch ist meist die erste Hürde, wo finde ich eigentlich was? Dann die liturgischen Lieder, die nicht an der Tafel angeschlagen sind, die aber möglicherweise noch im Gottesdienstzettel stehen, hoffentlich jedenfalls. Und vom Text her sind die auch nicht gerade immer unmittelbar verständlich. Heute haben wir es nicht gesungen, aber wenn wir allein dort in der Hosea singen und da kommt vor, darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann, kein Schade. Schließlich einige Rituale, wie das Aufstehen an bestimmten Stellen, all das ist für Erstbesucher unserer Gottesdienste ziemlich befremdlich. Andere Dinge fallen aber immer wieder positiv auf. Dass Gäste vor dem Gottesdienst freundlich begrüßt und willkommen geheißen werden, dass die Lieder kräftig mitgesungen werden, dass es unterschiedliche Musik gibt und dass die Atmosphäre irgendwie angenehmer erlebt wird. Das höre ich oft. Mir hilft es, diesen Blick von außen auf unsere Gottesdienste zu richten. Zungenrede gibt es bei uns nicht, aber üben wir wenigstens die klare und verständliche, also die prophetische Rede. Wir müssen unsere eigene Sprache immer wieder überprüfen. Wo landen wir im christlichen Jargon? Wo reden wir nur noch mittelalterliches Kirchendeutsch? Und das wird ja von uns selber nicht mehr so richtig verstanden und von kirchendistanzierten Menschen gar nicht mehr. Dabei ist mir schon klar, dass es in der Kirche natürlich christlich geprägte Sprache gibt. Wie sollte das auch anders sein? Und auf die können und wollen wir gar nicht verzichten. Vor Jahren habe ich mal eine Segelfreizeit im Wattenmeer in Holland geleitet und als wir das Schiff betreten haben, mussten wir erst einmal jede Menge neue Dinge lernen. Backbord, Steuerbord, wie die einzelnen Segel heißen, wie die einzelnen Knoten gemacht werden und wie die Knoten heißen, ein völlig neues Vokabular. Und das hat mich nicht weiter gestört. In der Welt des Segels ist das halt so. Bei den Golfern ist das ähnlich, auch bei den Judokas und bei den Jägern erst recht. In der Kirche gibt es auch eine eigene Sprache, logisch, wie sollte das anders sein, und die ist natürlich biblisch geprägt. So reden wir zum Beispiel von Sünde und Erlösung, von Auferstehung und ewigem Leben. Wir singen Gott Lob und benutzen dieses alte Wort Halleluja, gelobt sei Gott. Das ist natürlich biblisch und gleichzeitig international, aus der ganzen Welt wird das verstanden. Wir beten und sagen am Ende Amen und machen damit das Gebet zu unserem Gebet. Ja, das ist gewisslich wahr. Auch das ein internationales Wort, aus der ganzen Welt verständlich. Das ist kirchliche Sprache, auf die wir bestimmt nicht verzichten wollen. Gleichzeitig müssen wir natürlich darauf achten, dass wir durch die Art und Weise, die Form, in der wir Gottesdienst feiern, Außenstehende nicht von vornherein abhängen. Beispielsweise durch die Lieder, die wir singen und die sprachlich kaum einer begreift. Oder eine gedankenlose und deshalb lieblose Liturgie. Wie wir das verhindern? Am besten, indem wir uns immer wieder kritisch und ehrlich unseren Gottesdienst mit den Beurteilungskriterien von Paulus anschauen. Wir erinnern uns, gut ist im Gottesdienst, was die Gemeinde ermahnt, tröstet, erbaut. Erbaut, ermahnt und tröstet, diese drei Dinge. Gut ist, wenn wir den Gottesdienst gestalten und feiern, dass er uns erreicht. Dass er uns Freude macht, dass er uns anrührt und uns etwas gibt, und zwar in einer Sprache und Form, wie wir es verstehen. Wenn das der Fall ist, dann wird Gottes Wort auch die Menschen erreichen, die unsere Gottesdienste besuchen. Und das ist eine wirklich ernst gemeinte Anregung, die ich hier gerade sage. Und eine echte Aufgabe, die wir uns als Gemeinde immer wieder stellen, nämlich den Gottesdienst anschauen, ihn weiterentwickeln. Mein Vorgänger Eckhard Klaes hatte diese verschiedenen Gottesdienstformen eingeführt, die ich sehr gut finde, was ich begrüße. Aber wir müssen immer wieder gucken, wie können wir das weiterentwickeln. Wie können wir so Gottesdienst feiern, dass es uns erbaut, ermahnt und tröstet und dann in der Kraft des Heiligen Geistes auch diejenigen, die unsere Gottesdienste besuchen. Prophetisches Reden ist verständliches Reden und verständliches Singen von Gott. Das ist unser Teil. Dass dieses prophetische Reden durch den Heiligen Geist bei den Hörern zur Glaubenserfahrung wird, das ist Gottes Teil. Sein Geist wird genau das in uns und in anderen wirken. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.